Abschicken. Sprachnachrichten über das Leben, das Universum und den ganzen Rest.
Okay, diesmal ist es meine Schuld. Ich wollte viel früher wieder einsteigen, habe auch schon Leute gefragt nach ihren Sprachnachrichten und dann vergingen aber Monate, weil da Leben dazwischen kam und Romanveröffentlichung und ganz viel anderes. Aber jetzt die nächste Folge abschicken. Nummer 4. Vor noch viel längerer Zeit fragte eine Freundin mich, die gerade ihr Volontariat angefangen hat bei einem Hörbuchverlag, ey, sag mal, wie geht das eigentlich, Schreiben fürs Hören? Und das ist eine ziemlich gute Frage und es ist gar nicht so einfach beantwortbar. Und deshalb dachte ich, naja, bevor ich diese Frage beantworte, frage ich andere Leute. Und das mache ich in dieser Folge. Insofern, diese Folge ist für dich, Larissa. Und hier sind die Antworten von 4 tollen Menschen. Viel Spaß.
Hey Fabi, guten Morgen.
Das ist Barbara. Barbara Lampridou arbeitet beim SWR. Das ist Barbara. Barbara Lampridou arbeitet beim SWR, bei SWR 3 hauptsächlich. Und ich durfte ein paar Jahre lang mit ihr ein Büro in Stuttgart im SWR-Gebäude teilen. Und ja, ich dachte, Schreiben fürs Hören funktioniert auf ganz viele verschiedene Arten, unter anderem zum Beispiel für ein Popradio. Und Barbara war so nett, mir ihre Antwort zu liefern.
So, ich versuche jetzt mal deine Frage zu beantworten. Tipps Schreiben fürs Hören. In meinem Fall heißt das ja Schreiben für ein Popradio-Programm. Und das bedeutet, dass wir nicht so sehr viel Zeit haben. um es mal so zu formulieren, ein Radiobeitrag bei uns ist maximal inklusive Anmoderation 2 Minuten irgendwas. Wenn es ein Interview ist, darf es noch ein bisschen länger sein. Aber gehen wir mal von einem Radiobeitrag aus. Dann muss ich natürlich jedes Wort sorgsam wählen, weil mir für die Kürze der Zeit nicht so viele zur Verfügung stehen. So, reduce to the max. Und da ein Popradio definitiv nebenher gehört wird, also niemand legt sich mit Kopfhörern aufs Sofa und lauscht in einem Popradio wie SWR 3, habe ich natürlich den Anspruch, den Hörer sofort in das reinzuziehen, was ich ihm erzählen möchte. Und das funktioniert über die Anmoderation, da muss im Prinzip der erste Satz schon sitzen. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe mal eine Geschichte erzählt, auch in der Kürze der Zeit, eine komplette Lebensgeschichte von einem Paar, das ich mal im Urlaub kennengelernt hat, als sie noch wahnsinnig jung waren. Und das viele Jahre später und 2 Scheidungen später und 6 Kinder insgesamt später wieder zusammengefunden hat, nachdem sie sich so und so viele Jahre nicht gesehen hatten. Und das musst du im Prinzip sofort schon in den ersten Satz packen, damit der Hörer, die Hörerin weiß, oh, Moment, da kommt jetzt eine ganz krasse Geschichte. Du hast nicht die Zeit, von hinten durch die Brust ins Auge erstmal eine lange Einleitung, eine lange Showtreppe zu bauen, damit dann die Geschichte kommt. So, also die Kunst ist die Verknappung. Dann ist es so, je nachdem, was du eben für eine Geschichte erzählst, hast du eben die Herausforderung, viel Inhalt in wenig Worte zu packen, die trotzdem sehr bildhaft sein müssen. Wir müssen Bilder malen mit Worten im Radio. Das ist die große Kunst. Du musst das eben weniger, in einem geringeren Maß tun. Keine Ahnung, ich habe letzte Woche was gemacht über die neuen Regeln in Baden-Württemberg in Sachen Schulöffnungen. Da ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. In jedem Fall ist es aber so, und das ist eigentlich so mit das Wichtigste für uns, ich würde nicht so schreiben, wie ich nicht selber auch sprechen würde. Also es gibt keinen Grund, ein Vokabular zu verwenden, das nicht meins ist. Es muss so klingen bei uns, und so schreibe ich auch, als ob ich es meiner besten Freundin erzählen wollte, als ob ich sie für eine Geschichte begeistern möchte. So muss es beschrieben sein. Also ohne eine gewisse Leidenschaft für den Text geht es auch bei einem Popradio nicht. Funktioniert es nicht, kannst du die Leute am Radio nicht einfangen, wollte ich sagen. Genau, das ist im Prinzip schon so das Allerwichtigste. Und dann ist es so, je nach Inhalt besteht eine Notwendigkeit durch meinen Begleittext. Also in der Regel ist es ja so, dass wir O-Töne haben von unseren ProtagonistInnen, die wir in einen Text einfassen, der von uns kommt. Wenn du eine Geschichte hast wie die vorhin erwähnte, also Paar trifft sich nach 27 Jahren wieder, verlässt den bisherigen Wohnort, also einer von beiden, zieht zusammen, Knall auf Fall, nimmt die Kinder, also sie nimmt die Kinder mit, vier Kinder, er hat auch zwei, und fängt ein neues Leben an innerhalb weniger Tage, nachdem man sich jahrelang nicht gesehen hat. Wenn du sowas hast und die O-Töne deiner Interviewpartner und Partnerin halt entsprechend emotional schon sind, dann nehme ich mich in meinem Text zurück. Da kann ich einfach relativ nüchtern und schlicht einfach darauf hinleiten, was mir die Menschen erzählen. Um die geht's. Also die wollen wir ja eigentlich nach vorne stellen. Wenn du das nicht hast und du hast eher jemand, der was Trockenes erzählt, entweder weil das eben so die Art des Interviewpartners, der Interviewpartnerin ist oder weil der Inhalt es einfach so nicht hergibt, dann bist du natürlich gefordert, in deinem Text Emotionalität da reinzubringen oder Farbe reinzubringen. Und da muss man eben immer so ein bisschen abwägen. Dann machen wir ja auch manchmal Meinungsstücke. Und in den Meinungsstücken ist es natürlich noch wichtiger, dass ich meine persönliche Schreibe, sage ich mal, mit reinbringe, weil da geht es ja um mich. Da sage ich ja zu irgendwas meine persönliche Meinung. Da kann man natürlich sich sprachlich mehr austoben dann und zugespitzter formulieren oder auch mal, ach, keine Ahnung, ein bisschen scharfzüngiger sein oder eben noch emotionaler schreiben, je nach Thema. Aber auch eben alles in der Kürze der Zeit. Das heißt, ich muss immer sorgfältig, ich würde eigentlich sonst auch mal in einem Text, der nur schriftlich irgendwo vorliegt, durchaus mal den einen oder anderen Schachtelsatz schreiben. Das geht natürlich in dem Fall nicht. Da muss man schon sehr sorgfältig abwägen und ja. So, das wäre im Prinzip das, was am wichtigsten ist für mich, da ich ja für SWR3 schreibe. Jetzt musst du mir nur sagen, ob das so in Ordnung ist. Ich habe natürlich jetzt Queen der Sprachnachricht, 6 Minuten 34. Ob ich dir das irgendwie noch mal kürzer fassen soll, ob das überhaupt so okay ist, ob sich das doppelt mit dem, was Raphael gesagt hat. Keine Ahnung. Ich hoffe, du kannst sowas damit anfangen.
Ganz geil, weil Arsch, der ich bin, habe ich diese Idee für diese Folge oder für was auch immer und schicke dann Sprachnachrichten und sage, ey Barbara, ey, ich frage verschiedene Leute zu dem Thema Schreiben für Sören, unter anderem Raphael, den wir jetzt gleich hören werden, und habe mir ehrlich gesagt bis gerade eben dieses Ding noch nicht mal angehört und deswegen konnte ich nicht auf Ihre Frage reagieren und deswegen ist hier auch das komplette Stück so drin, weil ich es total wichtig finde, diese Stücke so zu zeigen, wie ich sie als Sprachnachricht bekomme. Sie hat aber gleich nochmal eine Sprachnachricht hinterhergeschickt, die kürzer ist und die wir hören, bevor wir Raphael hören.
Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, warum ich dir eigentlich 6 Minuten 43 schicke. Und ich denke, das ist vielleicht tatsächlich eine Kompensation. Also in Sprachnachrichten kriege ich selten hin, tatsächlich mich kurz zu fassen. Da muss ich schon irgendwie sehr unter Zeitdruck stehen. Das wäre dann die Analogie zum Radiobeitrag für SWR3, wo es auch zackig gehen muss und wo die Showtreppe, sag ich mal, eher so eine Abschussrampe ist. Und in Sprachnachrichten mehre ich mich dann ganz gemütlich aus, habe mir vorher auch nicht oder oft nicht wortwörtlich überlegt, was ich jetzt eigentlich sagen möchte. Und drum kommt dann sowas bei raus. Ist interessant, oder?
Total, finde ich auch. Ich kenne auch alle Phänomene von Menschen, die sagen, ey, Sprachnachrichten gehen gar nicht, ich höre die mir noch nicht mal mehr an, weil die Leute immer labern und nicht auf den Punkt kommen. Und das ist das, was ich an Sprachnachrichten eigentlich so geil finde. Tatsächlich aber gibt es auch Menschen, die Sprachnachrichten ganz anders verwenden, nämlich so ähnlich wie an ihrem Arbeitsplatz. Und Raphael ist genauso ein Mensch. Ich habe ihn eben genauso gefragt. Raphael kommt tatsächlich auch aus der Radiolandschaft, hat erstmal beim Radio gelernt, hat dann nochmal, und daher habe ich ihn, da habe ich ihn dann auch kennengelernt, Sprechkunst und Sprecherziehung studiert in Stuttgart und ist nach diesem Studium aber wieder zurück zum Radio. Ich habe ihm die gleiche Frage gestellt. Seine Antwort fällt tatsächlich einen Tacken kürzer aus.
Hallo Fabian. Ja, Schreiben fürs Hören ist ja ein Handwerk. Das musste ich auch lernen. Und deswegen weiß ich da ein bisschen was drüber. Ich gebe mir Mühe, wenn ich probiere, fürs Hören zu schreiben, immer ganz kurze Sätze zu machen. Das ist schon mal ganz wichtig. Denn wenn wir normalerweise sprechen, machen wir ja auch ganz kurze Sätze. Also die sind nicht jetzt so super kurz mit nur 3 bis 5 Wörtern, sondern halt eben so kurz, dass man sie noch verstehen kann. Meistens, wenn wir normal sprechen, haben wir nicht mehr als einen Nebensatz. Hauptsatz, Nebensatz, Hauptsatz, Nebensatz. Und beim Schreiben fürs Hören kann man auch gut einfach nur Hauptsätze schreiben. Noch dazu kommt, am besten lässt man den Imperfekt komplett weg. Also sowas wie sagte. Er sagte, dass er darauf total abfuhr. Das ist irgendwie nicht so hörgerecht. Wenn er aber gesagt hat, dass er darauf total abgefahren ist, dann ist das eher, wie wir sprechen. Was noch hilft, ist, wenn wir Nominalisierungen verhindern, also zum Beispiel die Abfahrt des Zuges war verspätet. Wir sagen eher, der Zug ist zu spät abgefahren. Und dann wieder auch die Einladung, grammatikalisch vielleicht nicht hundertprozentig korrekt zu sein, vielleicht auch mal Teile eines Satzes wegzulassen. Manchmal funktioniert es auch einfach so, mit ganz kurzen Bemerkungen. Zack, bumm, peng und schon hat man fürs Hören geschrieben. So, das waren jetzt keine 5, ich glaube, es waren 3.
Ach ja, stimmt. Ich habe gesagt, ich hätte gern die 5 besten Tipps zum Schreiben fürs Hören. Aber jeder antwortet auf diese Frage, wie er oder sie will und das ist total schön so. Beide kommen vom Radio und man hört auch beiden an, dass sie vom Radio kommen. Finde ich, und weil die Tipps sind relativ ähnlich. Beide haben dieses sich kurz halten, beide haben dieses wir schreiben fürs Hören, so als würden wir es einer Freundin, einem Freund erzählen. Und das, was Raphael ganz am Ende sagt, ist total spannend, wenn man sich mal Transkriptionen echter Gespräche anschaut. Also wenn man mal wirklich runterschreibt, wie Menschen reden, bemerken wir, dass tatsächlich es grammatikalisch meistens super Kraut und Rüben ist, dass Sätze anfangen, die nie beendet werden, dass Semantik aufgebaut wird, die nie sauber wieder abgebaut wird. Und dass wir auch manchmal echt so Halbsatzstücke einfach reinwerfen, die Menschen aber total verstehen, was wir meinen. Und das ist das, was Raphael da am Ende nochmal genau aufgreift. Ich wollte aber auch, weil Schreiben fürs Hören ja nicht nur Radio ist, sondern es gibt ja auch so Sachen wie Hörspiel, in eine ganz andere Ecke. Und deswegen habe ich unter anderem auch mit Jurate gesprochen. Jurate Braginaite ist eine Freundin von mir, die ich leider viel zu selten sehe, die aber auch mit uns, beziehungsweise ein Jahrgang unter mir und damit 3 Jahrgänge über Raphael oder so, Sprechkunst studiert hat, den Bachelor, und dann, und jetzt verkacke ich es, weil ich es gar nicht genau weiß, ich glaube, performatives Hörspiel in Weimar. Kann sein, dass ich voll daneben liege, aber irgendwie sowas in die Richtung hat sie gemacht. Und danach ist sie auch zum Radio gegangen, aber eben eher in der Hörspiel- und Feature-Ecke. Sie hat ein großartiges Hörstück gemacht, über sich und ihren Bruder, das beim NDR ausgestrahlt wurde und da auch noch verfügbar ist. Es heißt tatsächlich auch einfach Bruder und das empfehle ich euch sehr, euch da das mal reinzuhören. Genau, und nach Monaten nichts voneinander hören, weil sie in Weimar sitzt und ich in Stuttgart und wir gar nicht dann so viel miteinander zu tun haben, habe ich mich bei ihr gemeldet und gesagt, ey, weißt du was, ich mache dieses Ding, Schreiben fürs Hören, ich habe da diesen ganz kleinen Podcast und ich hätte dich gern dabei, weil das nochmal eine ganz andere Art ist von Schreiben fürs Hören, weil es eben nicht Popradio ist, in dem wir nur 1,33 oder 2,13 oder was auch immer Zeit haben, sondern da kann ein Feature halt auch einfach mal, weiß ich gar nicht genau, 50 Minuten lang sein oder wie im Deutschlandfunk in der langen Nacht auch mal 3 Stunden. Und das ist ihre Antwort.
Hallo Fabian. Ja, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Ich habe mich mega gefreut, von dir zu hören und auch zu erfahren, dass du so ein cooles Projekt machst wie Abschicken. deinen Sprachnachrichten-Podcast. Ich finde ja, das ist ein Podcast der Stunde sozusagen, weil das ja Sprachnachrichten ja gerade das Format sind, mit dem wir zurzeit ja mehr wahrscheinlich kommunizieren als sonst, weil wir uns nicht in körperlicher Präsenz begegnen können. Deswegen super cool und auch gut, dass du das Projekt nochmal aufgenommen hast. Also
ganz witzig, auch hier erstes Mal, ich habe mir diese Sprachnachricht nicht angehört, als sie gekommen ist, sondern erst jetzt bei der Produktion. Muss ich mich sofort entschuldigen bei Jurate, mache ich gleich, wenn ich das hier fertig gemacht habe. Und es ist wichtig zu erwähnen, finde ich, dass sowohl Barbara als auch Jurate im Januar diesen Jahres geantwortet haben, also Januar 21. Und da war die Situation natürlich nochmal ein bisschen anders. Sowohl dieses Anmerken der Schulöffnungen und der Diskussion dort, das bei Barbara kam, als auch gerade das noch nicht in körperlicher Präsenz. Wir können es immer noch alle nachahnen, aber wir merken gerade, also jetzt im Moment, also Anfang Juni 21, sehen die Zahlen halt dann doch ganz gut aus und wir alle haben Hoffnung, dass wir irgendwie einen Sommer der neuen Normalität und Nähe erleben können. Damals, im Januar, als diese Antworten kamen, noch nicht. Dass dieses Ding so spät produziert wird, meine Schuld. Sorry.
Ja, ich habe mir zu deiner Frage Gedanken gemacht und die Frage war ja, ob ich so aus meiner Erfahrung als Radioautorin dir irgendwie sagen kann, was sind die 5 wichtigsten Dinge, die ich beim Schreiben beachte, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich vielleicht auch keine 5 zusammenkriege. Aber ich versuche mal ein paar Sachen zu sagen, die mir so einfallen, auf die ich achte. Ich weiß nicht, ob das für jemand anderen genauso taugt wie mir, aber ich glaube, das Erste und das Allerwichtigste ist, dass ich immer auch an die HörerInnen denke und dementsprechend versuche, verständlich zu bleiben und keine zu komplizierten Sätze zu schreiben und nicht zu viele komplizierte Begriffe zu verwenden, weil im Unterschied zum Lesen ist das Radio oder generell überhaupt Audioformate im Internet, die sind ja super flüchtig. Ich kann den Satz quasi nicht nochmal lesen. Ja, theoretisch könnte ich es nochmal abspielen, aber die meisten machen das ja nicht. Und indem ich unverständlich bin, verliere ich die HörerInnen. Und die können einfach sofort abschalten und irgendwas anhören, was sie besser verstehen. Ja. Also eigentlich einfach die Frage der Richtung, zu wem ich spreche, dass ich das im Auge behalte beim Schreiben. Ja, und was noch wichtig ist für mich, ist, dass ich Schreiben fürs Hören, ja, also anders zum Beispiel als im Film, muss ich ja, oder ich habe die Möglichkeit, die Fantasie der HörerInnen anzuregen, indem ich in Bildern spreche und auch ganz stark die verschiedensten Sinne anspreche. Also was passiert auf der Geruchsebene oder so. Okay, im Film kann man das auch nicht erzählen, aber also beziehungsweise man kann das nicht sichtbar machen. Aber was passiert auf der visuellen Ebene? Also dann beschreibe ich vielleicht, was ich sehe, beschreibe einen Raum, beschreibe die Personen, die ich sehe, weil wenn es O-Töne gibt, dann weiß man meistens ja trotzdem nicht, wie die Person aussieht. Und das ist ja auch eigentlich der Reiz, finde ich, des Akustischen, dass man ganz viel auch mit seiner Fantasie ausmachen kann und auch ausmachen muss.
Das finde ich super den spannenden Aspekt, weil ich genau diese Argumentation, die Jurate gerade fürs Hören im Gegensatz zum Sehen anlegt, nämlich dass wir viel mehr interpretieren und Fantasie haben müssen, um ein Hörstück oder ein Feature oder egal was zum Hören, auch ein Hörspiel, sauber im Kopf zu kriegen. Genau diese Argumentation nehme ich normalerweise, wenn ich über das Schreiben rede, dass ich finde, dass Text alleine sowas wie eine Partitur ist und zum Beispiel im Gegensatz, also dass wenn mein Buch von jemandem gelesen wird, das eine andere Wirkung hat, als wenn ich das Hörbuch eingesprochen habe und jemand mein Hörbuch hört und dann ja nochmal eine Interpretationsebene drauf hat. Aber Jurata hat insofern recht, dass natürlich ein Film nochmal mehr, der Film selbst schon mehr interpretiert und damit uns als KonsumentInnen genau diese Sache wegnimmt. Also wir müssen dann plötzlich nicht mehr interpretieren, sondern das hat der Film für uns gemacht. Und ja, die Hörebene, die pure Hörebene ist genau dieses Zwischending zwischen dem Text, wo wir fast alles nochmal interpretieren müssen, aber auch und einem Film auf der anderen Seite, der uns alles, und das gar nicht negativ gemeint, aber sehr vorbereitet und vorgekaut schon hinlegt.
Ja, also zwei Sachen waren das schon mal. Also möglichst einfaches Formulieren und immer an die HörerInnen denken. Und was habe ich jetzt noch gesagt? Ja, viele. Also man muss es auch nicht mit Bildern fluten oder so. Aber wir haben eben im Akustischen die Möglichkeit, mehr mit Beschreibungen zu arbeiten und mehr mit Sprache zu arbeiten als eben im Film. Also noch anders. Ja. Ja, was auch wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass ich die Texte laut lese, wenn ich sie geschrieben habe, und dann auch schnell merke, okay, wo bleibe ich da stecken oder so, und ich lese sie anderen Leuten vor oder ich lasse das andere Leute selber lesen und mir dann rückmelden, was sie nicht verstehen, wo sie aussteigen, aber auch was sie interessiert und was ich vielleicht vertiefen könnte. Welche Bilder vielleicht zu abstrakt sind und nicht so greifbar. Ja, also Korrektur hören oder lesen lassen. So. Meistens mache ich es eh so, dass ich dann schon die Sachen selber einspreche und dann einen Rohschnitt an jemanden schicke, also an meine RedakteurInnen des Vertrauens, also meine Kolleginnen und Kollegen, die mir dann eine gute Rückmeldung geben, mit der ich auch was anfangen kann. Ja, und was ist noch wichtig? Einfach anfangen und einfach losschreiben. Und je nachdem, was das für ein Stück dann werden soll, ergibt sich vielleicht die Dramaturgie aus dem Gedankenfluss, den man so selber hat. Und dann ist das eigentlich der Aufbau. Oder aber es ist irgendwie fragmentarisch und wird sowieso umgebaut am Ende und es ist einfach wichtig anzufangen und nicht, also für mich zumindest, wichtig anzufangen und mich nicht so zu blockieren mit zu vielen Fragen, sondern einfach loslegen. Aber ich muss auch sagen, ich arbeite auch immer sehr intuitiv. Also ich eigne mir Wissen an oder mache mir Gedanken über Sachen und dann lege ich halt los mit dem Schreiben. Und dann fällt halt auch viel raus und so. Und es ist ja schön, dass man das immer auch streichen oder verändern kann. Und auch nochmal im Schnitt viel passieren kann. Ja. Ich hoffe, dass das hilfreiche Gedanken sind für deine HörerInnen und auch für dich. Und ich schicke dir einen lieben Gruß aus Mannheim. Und ja, bis bald.
Geil. Mannheim. Ich glaube aber nicht, weil sie da studiert hat. Aber es passt natürlich sehr schön, dass ich vorher irgendwas von Weimar erzähle. Und sie sagt dann Mannheim. Cool. Ich finde es total schön, dass Jurate im Gegensatz zu dem sehr handwerklich zu dem sehr handwerklichen Teil von Raphael vorher, dieses Intuitive und einfach mal loslegen mit reinbringt. Weil ja, sie hat das natürlich auch gelernt und trotzdem finde ich, ist das total also einerseits verschiedene Aspekte, die ich daran so schön finde, ist, dass es wie in jeder anderen Kunst und jedem anderen Handwerker auch tausend verschiedene Ansatzmöglichkeiten gibt und die können sich sogar widersprechen, aber je nachdem für welche Person, also für jede oder jeden können andere Dinge die hilfreichsten sein und deswegen finde ich es voll schön, diese Bandbreite jetzt hier irgendwie zusammengepackt zu bekommen. Und ich glaube aber bei allem, egal ob man ein Mensch des Handwerks und der total engen Regeln oder eben ein Mensch, das total intuitiven ist, dieses Ding von fang mal an und guck, wohin es dich bringt, gilt immer. Das merke ich auch ganz oft, dieses Blockieren von ich weiß nicht, wie das geht oder ich habe das noch nicht gemacht oder ist es gut genug oder die Regel sagt so und so und ich weiß noch nicht so. Erstmal machen, daran scheitern und wie sie sagt, wir leben ja in einer Zeit, in der es sei denn, man macht solche Podcasts, in der einfach alles drin bleibt. Aber normalerweise leben wir in total der richtigen Zeit für danach nochmal streichen, umarrangieren oder was auch immer verbessern können. Ganz anders dagegen, wie die Leute, die wir bisher gehört haben, geht, schätze ich zumindest, weil das Endergebnis ist ganz anders, geht Joachim vor. Joachim Ziebe ist ein Bekannter von mir, Gründer und Chef, soweit ich weiß, der Hörkastanie. Das ist ein kleines Hörbuch-Label, beziehungsweise nicht Hörbuch, Entschuldigung, Hörspiel-Label. Joachim hat unter anderem dieses alte, ich glaube 80er Jahre Brettspiel Hugos Mitternachtparty genommen und hat daraus ein Hörspiel gemacht. Oder irgendwie, ich habe es mal irgendwie mitbekommen, es gab sogar mal ein Hörspiel damals und er hat das jetzt quasi gereloadet. Jedenfalls genau, gibt es Hörspielfolgen zu diesem Spiel Hugos Mitternachtsparty. Dann gibt es eine Hörspielreihe, die heißt Captain Kohlrabi und die Reise mit der Gemüseflotte. Und es gibt sowas wie das, ich glaube, chinesische Pendant zu Hugos Mitternachtsparty und zwar Tiao Tiao. Genau, alles Hörspiele, die natürlich nochmal anders funktionieren als Feature oder eben Radiostücke, weil einerseits ist die Zielgruppe anders, aber auch die Zeit ist anders und alles andere auch. Ich bin gespannt, was Joachim zu sagen hat.
Lieber Fabian, hier meldet sich der Jo Ziebe und ich danke dir ganz herzlich, dass ich heute zu Gast sein darf in deinem Podcast, abgeschickt Sprachnachrichten für Freunde. Und du hast mir im Vorfeld eine kleine Aufgabe gestellt, beziehungsweise eine Frage gestellt. Was sind deine Tipps zum Schreiben fürs Hören? Jetzt muss ich natürlich vorweg sagen, dass ich im Bereich Hörspiel zu Hause bin, also Hörspielskripte schreibe und dementsprechend auch darauf meine Erfahrungen fußen und ich meine Tipps, die ich jetzt gerne hier preisgebe, natürlich auch darauf beziehe. Es ist alles subjektiv, das darf völlig anders gesehen werden. Ich habe einfach für mich mal so herausgezogen, was mir im Schreiben meiner bisherigen Skripte aufgefallen ist, wo Schwierigkeiten aufgetreten sind, wo ich Optimierungsbedarf bei mir selbst gesehen habe oder auch bei anderen Produktionen, wo mir Dinge aufgefallen sind, von denen ich gesagt hätte, das hätte ich aber anders gemacht. Darauf beziehen sich die paar Punkte, auf die ich jetzt eingehen will. Zuallererst klingt eigentlich selbstverständlich, ist es aber oft nicht. Man muss sich des Rahmens bewusst werden, des zeitlichen Rahmens, der einem zur Verfügung steht. Denn natürlich kann ich ein Hörspiel von 45 Minuten für Kinder schreiben. Ich kann ein Hörspiel von einer Stunde 10 für Erwachsene schreiben. Ich kann aber auch eine ganze Staffel schreiben von 10 Stunden. Ich muss im Vorfeld mir ganz klar werden, was für eine Geschichte erzähle ich und wie groß ist der Rahmen, den ich zur Verfügung habe oder aber der Rahmen, den ich dafür brauche. Man sollte keine Mammutgeschichte in einem Dreiviertelstunden-Hörspiel unterbringen. Das kann funktionieren. Manche haben das schon sehr gut gemacht. Beispiel Europa. Da gab es ganz tolle Produktionen der Weltliteratur, die einfach so runtergekürzt sind, dass sie in 40 Minuten reinpassen. Es kann aber auch ganz furchtbar schief gehen, dass man mitunter dann im Erzähltempo so krasse Schwankungen hat, dass der Hörer einfach das Gefühl bekommt, das Ende kam jetzt aber sehr schnell. Hier wurde also wirklich wahnsinnig viel Handlung irgendwie noch ins Ende reingepresst. Passt nicht wirklich. Da muss man ein bisschen Gefühl für haben. Deswegen sich des Rahmens bewusst zu sein, halte ich für ganz, ganz wichtig. Was will ich machen? Wie Wie viel Zeit soll das Ganze in Anspruch nehmen und wie groß ist die Geschichte, die ich da reinbringen möchte und passt das da auch rein? Zu den Dialogen ist eins ganz, ganz wichtig, knackige Dialoge, ganz wichtig. Nichts ist schlimmer für einen Hörer als endlose, ausufernde, uninteressante Dialoge. Da wirklich drauf achten, knackige Dialoge, Dialoge, die Inhalte transportieren und oder eine ganz klare Funktion erfüllen. Ja, man kann natürlich über einen Dialog, der nicht unmittelbar jetzt einen Inhalt transportiert, aber zumindest Atmosphäre aufbauen. Beziehungsweise das ist ja auch ein Inhalt, aber ein Dialog, der vielleicht in dem Moment keine Informationen transportiert, der kann trotzdem zur Atmosphäre beitragen. Also das hat eine Funktion und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Inhalte transportieren, Informationen und Funktionen erfüllen. Da kommen wir gleich direkt zum nächsten Punkt. Ganz am Ende geht es darum, kürzen. Man kann in jeder Produktion noch wahnsinnig viel kürzen, viel, viel mehr, als man sich anfangs bewusst ist. Oft ist es so, dass wenn man fertig ist, man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr kürzen. Es ist alles so drin, genau wie ich mir das wünsche. Das stimmt nicht. Man kann immer kürzen und man kann viel kürzen. Man sollte sich einen Lektor nehmen. Das muss kein professionelles Lektorat sein. Einfach eine, vielleicht maximal zwei außenstehende Meinungen, die sich das Ganze durchlesen und die einen dann ganz häufig mit der Nase direkt drauf stoßen. Dies und jenes trägt doch nicht wirklich zur Handlung bei. Vielleicht kannst du das noch rausnehmen. Da mögen dann mitunter Diskussionen entflammen. Ich kenne das selbst ganz gut. Nein, das ist aber wichtig und irgendwie, ich finde das aber so toll. Man kann sich davon trennen und schon spätestens nach ein, zwei Tagen vermisst man es überhaupt nicht mehr. Man kann wirklich viel, viel, viel kürzen und das tut der Geschichte in der Regel extrem gut. Deswegen kann ich das nur empfehlen, wirklich kritisch über die eigene Produktion nochmal drüber zu gucken. Und ja, repräsentativ für den Hörer sich noch ein, zwei Lektoren hinzuzuziehen. Vielleicht nicht unbedingt mehr, denn wie man so schön sagt, so viele Köche verderben den Brei. Mir ist beim Hörspiel etwas bisher immer ganz wichtig gewesen, und das ist der Erzähler. Man muss darüber nicht streiten. Es gibt ganz klar Produktionen, die kommen super ohne einen Erzähler aus. Es gibt auch Kollegen, die sagen, ein gutes Hörspiel muss ohne Erzähler funktionieren. Ich finde nicht, dass es das muss. Das kann es definitiv, aber ich finde, ein Erzähler ist eine große Qualität im Hörspiel und ein Erzähler stellt einen großen Mehrwert dar. Und damit er das tut, ist eins ganz wichtig. Wenn das, was eben im Dialog passiert ist, der Erzähler im Anschluss nochmal wiedergibt, dann hätte ich mir den Erzähler sparen können. Oder wenn das, was der Erzähler dem Hörer vermittelt im Anschluss, dann nochmal im Dialog, in der Handlung passiert, hätte ich mir den Erzähler auch sparen können. Deswegen immer gucken, dass wir einen Mehrwert haben, dass der Erzähler einen Mehrwert bietet und nicht einfach nur das wiedergibt oder vorwegnimmt, was ohnehin gleich passiert oder was eben passiert ist. Auch sollte man darauf achten, finde ich, dass man keine zu großen Handlungsstränge mal eben in eine Erzählerpassage presst. Das kann auch funktionieren, aber das muss man sehr geschickt machen und das kann halt auch ganz furchtbar schief gehen. So empfinde ich das. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich will das jetzt auch gar nicht alles über einen Kamm scheren, aber mir sind viele Beispiele untergekommen, wo nach einer schön aufgebauten Handlung, nach einer schön aufgebauten Erzählung auf einmal ein Erzähler einen großen Teil der Handlung einfach in einer Erzählerpassage untergebracht hat. Und ich mir dann irgendwie denke, dass das jetzt nicht auserzählt wurde, weil es mitunter zeitlich einfach nicht reinpasst, ist schlecht gelöst. Es ist immer blöd, wenn einem Hörer im Verlauf des Konsums so etwas auffällt. Dann wird er nämlich aus der Geschichte rausgerissen und dann geht ein Stück weit der Genuss verloren. Also Erzähler finde ich top, finde ich super, wenn man einen guten Erzähler hat. Das kann auch nicht jeder. Das ist auch ganz spannend. Es gibt wirklich Leute, die dafür, für diesen Job ganz besonders prädestiniert sind. Aber ein guter Erzähler, den empfinde ich definitiv als einen großen Mehrwert im Hörspiel. Zwei kleine Tipps zum Abschluss habe ich noch. Zum einen, und das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung, ich versuche immer auf abgedroschene Phrasen zu verzichten, weil das die ganze Sache oft unfreiwillig komisch macht, wenn sie A, nicht ganz angemessen sind und wenn sie B, vom Sprecher nicht 100%ig gut dargebracht werden. Was meine ich mit abgedroschene Phrasen? Sätze wie zum Beispiel, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oder, das wirst du büßen. Das sind Dinge, das kann man auch machen, aber das wirkt oft unfreiwillig komisch. Ich würde einfach aufpassen mit der Verwendung solcher Phrasen, von denen man im Vorfeld schon das Gefühl hat, die habe ich schon tausendmal in Filmen, in anderen Hörproduktionen gehört. Dann lieber eine Alternative überlegen. Das ist aber jetzt wirklich so ein ganz persönliches Ding. Zu guter Letzt kann ich nur empfehlen, klare Regieanweisungen zu schreiben. Ganz besonders dann, wenn man nicht selbst ausführender Produzent bzw. Regisseur ist. Ich habe das selbst gerade erst erlebt, als ich kürzlich ein Buch für eine Produktion geschrieben habe, in der ich weder Regie führe, noch die ich im Endeffekt schneiden werde, mischen werde. Da kamen dann seitens des Regisseurs wirklich Fragen, wo mir klar wurde, der versteht das nicht, weil ich es nicht klar geschrieben habe. Man muss wirklich aufpassen. Man muss die Emotionen in den Dialogen ganz klar betiteln, damit auch die Sprecher wissen, was sie tun sollen, damit der Regisseur eine Ahnung hat, was will ich hier vermitteln. Flüstert der da? Sagt er das laut? Wie ist die Emotion? Wie ist die Stimmung? Es ist nicht immer so selbstverständlich, wie man selber beim Schreiben meinen mag. Aber Achtung, man sollte aufpassen, dass man auch nicht zu viel Regieanweisungen reinschreibt, weil sie sonst auch irgendwie nicht mehr wahrgenommen werden. Also natürlich einerseits gute Regieanweisungen, andererseits nicht zu viele. Das ist schwer, ist mir vollkommen klar. Nichtsdestotrotz, gerade wenn man nicht selbst Regie führt, wenn man nicht selbst mischt und produziert, ist es ganz, ganz wichtig, damit die Produktion eben am Ende auch dem entspricht, was ich mir als Autor gedacht habe. Ja, ich hoffe, dass das vielleicht eine kleine Hilfe für den einen oder anderen sein konnte oder ansonsten einfach nur ein bisschen unterhalten hat. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis ganz bald wieder. Ciao, ciao.
Wie schön. Ich bin total begeistert, weil genau das nochmal aufgemacht worden ist, was ich gehofft habe, nämlich dass verschiedene Produktionsarten oder andersrum verschiedene Dinge, bei denen man hört, verschieden produziert werden können. Und das mag ich, dass das so zusammengekommen ist. Tatsächlich muss ich grundsätzlich sagen, zumindest fürs Schreiben, nicht nur fürs Hören, sondern fürs Schreiben grundsätzlich, kann ich viele Dinge, die jetzt hier beim Schreiben fürs Hören gekommen sind, nochmal voll unterstreichen. Also, was Joachim sagt übers Streichen zum Beispiel. Das ist beim Bücher- oder Geschichtenschreiben genauso, weil am Anfang schreibst du halt diese Geschichte erstmal für dich und dann schreibst du auch Dinge, um sie dir selbst erklären zu können und aufzubauen. Und dann hast du aber da ganz oft Wiederholungen drin und Dinge, die sich dann drehen und du merkst, eigentlich passt das weiter hinten besser, deswegen schreibst du es nochmal. Und dann, wenn die erste Fassung fertig ist, guckst du sie dir an und so wie Joachim auch sagt, hast du deine Lektorin, deinen Lektor, der da drüber schaut und sagt, hey, ja, ich verstehe, warum das da ist, aber das kommt später nochmal, wollen wir es da nicht streichen. Oder das brauchst du eigentlich nicht. Ist ja auch ähnlich wie das, was Barbara ganz am Anfang gesagt hat, mit dieses Reduce to the Max, dieses auf den Punkt kommen und gucken, wie kann ich eigentlich eine krasse Geschichte mit ganz viel Inhalt trotzdem in ganz kurzer Zeit erzählen. Aber auch dieses Ding wie, also schreiben, so wie als würdest du es jemandem erzählen, finde ich super wichtig. Genauso, was ist eigentlich mein Ziel und meine Zielgruppe? Also genau, ganz viel davon finde ich total spannend. Passt eben auch nicht nur fürs Schreiben, fürs Hören, sondern eben auch fürs Schreiben, fürs Lesen. Vielleicht deshalb, das ist meine Theorie, weil ich glaube, jeder, wenn wir Texte lesen, ja trotzdem sowas wie einen inneren Erzähler, eine inneren Erzählerin im Kopf hat. Und das, vielleicht schreiben wir immer fürs Hören, aber halt manchmal fürs produzierte Hören und mit den Ohren hören und manchmal fürs mit den Augen lesen, aber im Kopf hören. Deswegen kann ich mir vorstellen, ja, ist da viel dran, dass ich da auf beide Fälle sagen lässt. Cool. Ich bin total happy mit diesen Antworten. Ich hoffe, besonders du, Larissa, aber ihr alle könntet da irgendwas rausziehen. Ich habe keine Ahnung, wann ich dazu komme, die nächste Folge zu machen. Ich lasse mich selbst überraschen, auch über das Thema. Falls ihr Fragen habt, Antworten, Kommentare, Kritik, Anmerkungen, meldet euch sehr gerne und zwar unter der 0177 602 4702 oder schreibt mir auf irgendeinem Weg, ganz egal. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.